Wieder hier sein darf. Wir haben von einigen körperlichen Gebrechen gehört, haben wir auch für gebetet. Und ich hoffe, das Thema oder dieser erste Satz meiner Predigt wird kein Anstoß für euch sein. In einem gesunden Körper ein gesunder Geist. Es ist eine Weisheit aus dem ersten Jahrhundert von einem römischen Philosoph, der eigentlich in Wirklichkeit darüber spottet, über den Körperkult der Römer damals. Die Römer haben tatsächlich daran geglaubt, nur wer muskelbepackt ist, wer fit ist, wer rank und schlank ist, vielleicht bei den Frauen, nur der kann auch zu einer gewissen Weisheit gelangen. Und er spottet darüber und sagt, je mehr Muskelmasse, umso weniger Hirnmasse in Wirklichkeit. In einem gesunden Körper ein gesunder Geist. Und trotzdem möchte ich diesen Satz mal aufgreifen, denn auch heute soll es um Fitness, um gewissen Fitness gehen. Da haben wir gedacht, vielleicht wäre das mal ein ganz großes Novum, wenn man sagt, vor der Predigt machen wir noch ein paar Leibesübungen. Wir reißen hier die Fenster auf und bewegen uns noch ein bisschen. Aber wir lassen es. Ich denke, der eine oder andere hat vielleicht schon mal heute früh auch Sport gemacht. Wer weiß es? Ich mit Sicherheit nicht. Dafür bin ich wahrscheinlich auch viel zu faul. Am heutigen Morgen geht es um die Fitness von einem einzigen Organ, nämlich es geht um die Fitness unseres Herzens. Das Herz hat viele zentrale Funktionen. Das weiß jeder von uns. Es erhält uns am Leben. Manch ein anderes Organ kann auch mal versagen, aber wenn das Herz versagt, endet das Leben. Ist kein Leben mehr möglich. Und es wird viel unternommen. Wir unternehmen selber ganz viel, um dieses Herz auch fit zu halten. Wir ernähren uns gesund, wir bewegen uns, wir machen Sport. Ab und an überprüfen wir auch unseren Blutdruck, ob da alles passt. So können wir unser Herz auch stärken. Wir vermeiden Stress, vor allem mit unseren Frauen. Das ist ein guter Tipp für die Männer. Vermeidet Herzstress mit den Frauen, dann hält das Herz auch länger, auch nachgewiesen. Es gibt Studien, endlose Studien, was dem Herzen gut tut. Jedes Jahr kommt was Neues. Die letzte war auch, dass ein Kaffee sehr gut fürs Herz ist. Ich liebe Kaffee, also kann ich mir noch mal eine Tasse mehr gönnen. Und doch ein aufmerksamer Bibelleser merkt ganz schnell, für Gott hat dieses Wohlergehen im körperlichen Sinne nicht wirklich eine Bedeutung. Natürlich lesen wir von Heilungen, wo Gott seine Macht auch zeigt. Und natürlich ist Gott auch wichtig, dass es uns als seinen Kindern auch gut geht. Aber es ist mit Sicherheit nicht sein zentrales Ansinnen. Auch von dem Zeugnis, was wir heute von dem Peter gehört haben, ich denke, das ist nicht das Ansinnen, auch wenn es körperlich ihm was fehlen würde. Es geht darum, dass seine Seele heil wird, Heilung erfährt, da gesundet, dass er zu Gott findet. Und ich glaube schon, dass wir alle auch gewisse Verantwortung haben unserem Körper gegenüber. Wenn wir mutwillig unserem Körper Schaden zufügen, für mich persönlich ist das eine Sünde. Also auch da müssen wir aufpassen. Und interessant ist an der Stelle auch, dass das Denken, Planen und Füllen, das ist aus medizinischer Sicht nicht die Aufgabe des Herzens. Und trotzdem merken wir, wenn wir das Wort Gottes in die Hand nehmen, Gott sieht es ganz anders. Das Herz, darauf kommt es an. Und Gott sorgt für uns, das wissen wir auch, besser wie für die gesamte Schöpfung. Wir gehören auch dazu, aber Gott nimmt dieses Beispiel auch von den Vögeln und von anderen Geschöpfen und sagt, ihr seid meine Kinder. Umso mehr, umso besser sorge ich für euch. Und doch lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 12, Vers 24, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Jesus, die Bibel reden kaum, wirklich kaum über körperliche Fitness oder körperliche Gesundheit. Das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung. Gott sorgt sich viel mehr um unser geistiges Leben. Der geistige Kampf, denke ich, ist eine Herausforderung für uns alle Christen. In unserer neu erlangten Freiheit treten wir alle in die Armee Gottes. Das ist immer ein schönes Beispiel, in eine Eliteeinheit Gottes. Und ich vergleiche das immer mit der Fremdenlegion. Ich weiß nicht, wer die Fremdenlegion, heute ist es vielleicht nicht mehr so im Begriff, die Fremdenlegion ein Teil der französischen Armee, eine Eliteeinheit. Diese Menschen, Männer, die da sind, die werden wirklich auch hingetrimmt, die sind absolut fit. Aber auf der anderen Seite sind es oft Menschen, die am Leben gescheitert sind, die manch ein Verbrechen auch begangen sind. Und wenn sie in diese Eliteeinheit eintreten, wird es alles getilgt. Niemand darf sie anklagen. Und so ähnlich geht es uns auch, wenn wir in diese Eliteeinheit Gottes eintreten, ist unsere Schuld getilgt, weggetan. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10. Da lesen wir schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wir stehen im Kampf jeden Tag neu, nicht gegen Fleisch und Blut, sagt hier Gott, sondern gegen die finsteren Mächte. Ein unsichtbarer Feind, der uns permanent unterwandert, gegen unser Heil, das ist meine persönliche Meinung auch, gegen unser Heil und unsere Heiligkeit ankämpft. Das ist das, was er uns nehmen will. Und wisst ihr, wenn der Feind erst an die Grenze marschiert, wenn der Feind vor der Tür steht, da können wir noch zusperren, da können wir verriegeln, da können wir verbarrikadieren, da können wir Maßnahmen ergreifen. Aber wenn der Feind mittendrin ist, in unserem Haus, dann wird es viel, viel schwieriger. Und ich lese, heute gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen. Warum? Weil das Wort Gottes schon alleine das Herz an 800 Stellen erwähnt. Ein paar davon muss ich doch heute auch lesen. Dafür wird ihr Verständnis haben. Es werden nicht so wenige sein. 1. Petrus, Brief, Kapitel 1. Und ich lese Vers 14 bis 16. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr soll heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist unser Ziel. Gott, Jesus ähnlicher werden. Durch Jesus Christus bekommen wir diesen Status eines Heiligen. Aber unser Leben ist das nicht. Mein Leben ist das nicht. Vielleicht euer, aber meins nicht. Den Status haben wir, aber mein Leben ist lange nicht heilig. Und deswegen stehen wir in diesem Kampf. Deswegen sollten wir nach dieser Heiligkeit auch streben. Diese Armee oder diese Eliteeinheit, liebe Geschwister, wenn sie uneinig ist und unterschiedliche Ziele hat, wenn Spaltung und Streit unter ihnen ist, wie soll sie diesen Kampf, in dem wir stehen, gewinnen, diesen Krieg, den wir führen? Und gegen welchen Feind kämpfen wir? Das ist auch, wie in dieser heutigen modernen Welt, Man redet immer mehr von einer unsichtbaren Bedrohung, von einem Cyberkrieg. Dem sind wir hier auch ausgesetzt. Ein Feind, der unsichtbar ist, der nicht mit offenen Waffen kämpft, sondern unterwandert unser Leben, aber auch unsere Gemeinden. Feinde des Herzens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lesen wir in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. So oft erwähnt Gott das Herz in seinem Wort. Und zwar nie als ein Organ, nie als die Pumpe, sondern immer als die Quelle des geistigen Lebens. Das Herz ist der Ursprung von allem Bösen und auch allem Guten, das wir tun oder lassen. Und Gott spricht da. Jesus sagt zu seinen Zuhörern, wie könnt ihr Gutes reden, denn ihr böse seid? Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Das ist das Herz. Und König David, nach seiner schweren Sünde, nach dem Fehlverhalten des Ehebruchs mit Bathseba und dem Mord an Uriah, im Psalm 51 schreibt er, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wie wir von Jesus Christus erneuert sind, müssen trotzdem auf unser Herz achten. Das ist ganz wichtig. Denn aus dem Inneren, das ist schon die nächste Bibelstelle, Markus 7, Kapitel 7, Vers 21, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommen alle böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, Begehrlichkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Leichtsinn. Sind wir frei von diesen Gedanken? Von diesen Gedanken, die ich gerade hier zitiert habe. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, wer von euch dieses Kindergebet kennt, ich bin klein, mein Herz ist rein. Und wenn man, ich habe drei Kinder, inzwischen habe ich vier Enkel, und wenn man diesen Kleinsten schon anschaut mit einem Jahr, da behaupte ich schon, sein Herz ist auch nicht mehr ganz der reinste, denn der hat auch schon einiges Böse im Sinne, wenn er so schon langsam hier und da unterwegs ist. Sind wir frei von allen diesen Gedanken? Ich sage nein, ich bin nicht frei. Aber wir können im Glauben, der uns frei macht, gegen diesen Feind kämpfen, diesen Feind unseres Herzens. Und im Timotheusbrief, also Paulus schreibt an den Timotheus von einem Kampf, ich werde diese Stelle jetzt hier nicht lesen, von einem Kampf, den der Timotheus kämpfen soll, diesen guten Kampf des Glaubens. Petrus schreibt über sich selber, dass er andauernd am Kämpfen ist. Paulus, Timotheus, sie kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und wir, sind wir da auch herausgefordert oder sind wir safe? Sind wir auf einer sicheren Seite, sagen, ich glaube, ich habe das Heil in der Tasche, alles ist gut. Spürst du das, fühlst du das, dass du in diesem Kampf, so wie Paulus und Timotheus, dass ihr in diesem Kampf steht, tagtäglich? Ich muss es tun. Ich merke es jeden Tag. Ich merke jeden Tag diese Anfechtungen, die da sind. Und in dieser heutigen Gesellschaft, in dieser heutigen Welt wird es immer schlimmer. Und wir müssen umso mehr Acht geben auf unser Herz. Und dieses hat Feinde. Und auf vier von diesen, was ich vorhin gelesen habe, auf vier von diesen besonderen Feinden unseres Herzens möchte ich jetzt an diesem Morgen auch nochmal eingehen. Denn ich finde, das sind die gefährlichsten. Das sind die, die wirklich zerstören. Schuld, Zorn, Neid und Habgier. All das ist in unserem Herzen Schuld, Zorn, Neid und Habgier. Diese vier müssen wir auf eine ganz besondere Weise bekämpfen. Und ich denke, generell versuchen wir immer, diese hässlichen Eigenschaften, die in mir drin sind, zu überdecken, zu vertuschen. Wer will schon zugeben, zornig, gierig oder neidisch zu sein? Aber ich denke, es ist der falsche Weg. Ein Christ sollte so nicht handeln. Wenn ich es selbst erkenne, dass es in meinem Leben ist, dann muss ich es bekennen, dann muss ich es ändern, dann muss ich gegen kämpfen und angehen. So wie Paulus es tat, so wie Timotheus auch es taten. Die Schuld ist und bleibt unser Geheimnis. So beladen schleppen wir uns oft durch den Alltag, aber wir werden nicht frei. Nicht, wenn wir nicht bekennen. Wir tun uns unglaublich schwer mit der Schuld. Vor Gott, vor den Menschen noch viel mehr. Wir glauben, etwas zu verlieren. Ansehen in der Gemeinschaft, Anerkennung in der Arbeit, vielleicht Achtung des Ehepartners. Wenn wir Schuld bekennen, dann schweigen wir lieber drüber. Das ist keine gute Sache, keine gute Entwicklung, kein gutes Handeln. Wenn wir das eine aber nicht ablegen, die Schuld, kann das andere in uns auch nicht wachsen. Weder die Liebe noch die Heiligung. Diese Dinge können in uns nicht wachsen, weil da kein Platz da ist, weil Schuld da ist, Schuld, die nicht bekannt und nicht vergeben worden ist. Lasst euer Handeln mal durch den Raster der 10 Gebote laufen. Überlegt, was Jesus zu manch diesen Geboten gesagt hat. Und ihr werdet schnell merken, wie viel Schuld wir tagtäglich auf uns laden. Manchmal durch das Handeln, aber manchmal auch durch das Nichthandeln ist genauso eine Schuld, die wir auf uns laden. Falsches Zeugnis. Menschen, die wir verletzen. Wenn wir Wahrheit verschweigen. Wenn wir die Hilfe unterlassen. Gottes Wirken an dieser Stelle ist ganz klar. Wer unsere Schuld oder wer die Schuld bekennt, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott ist da ganz, ganz klar. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er die Schuld vergibt. Und der Mensch, diesen Schritt des Bekennens vor den Menschen, Ehepartner, Bruder, Schwester im Glauben, sollten wir wirklich im Gebet sehr, sehr gut vorbereiten. Und dann in Demut bekennen. Und dann liegt es nicht mehr an uns. Wir haben es bekannt. Und durch dieses Bekennen werden wir frei. Ihr werdet es merken. Wir erleben Heilung an unserer Seele. Wer Schuld nicht vergibt, lädt neue Schuld auf sich. Das kommt auch noch dazu, denn es ist unser täglich Gebet. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und ihr kennt dieses Buch, diese Pilgerreise, ganz bekannt. Oder mit dieses Bild des Mannes, der diesen Riesensack mit sich schleppt und es nicht abladen kann, bis er irgendwann am Kreuz ankommt. Da kann er diese Riesenlast von sich tun. Und so ist es oft in unserem Leben, wenn wir nicht bereit sind zu bekennen, schleppen wir diese Schuld immer und immer mit sich. Keine gute Sache. Die Last ablegen. Der zweite Punkt ist hier der Zorn. Zornige Menschen sind oft verletzte Menschen. Der Zorn sagt dir in deinem Herzen, dieser oder jener schuldet dir etwas. Dieser oder jener schuldet dir etwas. Vielleicht hat er dich auch verletzt und deshalb habe ich das Recht, zornig auf ihn zu sein. Führen wir nicht immer wieder solche geheimen Diskussionen in unserem Herzen? Geht euch manchmal so? Also mir schon, ja. Mit einem Gegenüber, den wir so richtig Meinung sagen, was wir von ihm halten, wie er uns verletzt hat, wie er ungerecht uns behandelt hat. Und in diesen Diskussionen haben wir natürlich immer Recht. Wir haben immer super Argumente und kriegen immer Applaus für. Wie oft hast du schon deinem Chef, deinem Lehrer, deiner Frau in deinem Herzen die Meinung gesagt? Einfach so. Das ist in uns, in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Was hilft gegen diesen Zorn, den wir in unseren Herzen so tragen? Ich glaube, das hilft auch nur beten und vergeben immer und immer wieder. Also das ist mir oft genug schon auch in meiner Arbeit, in meinem Arbeitsleben passiert, dass ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und man schleppt das dann wochenlang mit sich, ist nicht bereit, erstmal auch mit der Person zu reden. Man merkt auch irgendwann, es geht auch nicht anders und trotzdem, es belastet einen. Und irgendwann kam ich dann schon auch an den Punkt, wo ich sage, es hilft nur wirklich beten. Ich muss das dem Herrn abgeben und ich muss auch für diese Person, mit der ich dieses Problem habe, beten. Dann, erst dann nimmt uns auch wirklich Gott diese Last. Nicht gleich losstürmen, nicht gleich schimpfen. Wir müssen vergeben, sonst werden wir zu verbitterten Menschen. Hüten wir unser Herz davor. Der dritte Punkt, Gier, Habsucht, dieses maßlose Verlangen. Das Streben nach mehr ist uns wirklich schon in die Wiege gelegt. Und wenn ich dann jetzt nochmal auf die Enkel zurückkomme, wenn ich dann mit denen manchmal auf den Spielplatz gehe, wo viele Kinder sind, dann bin ich schon nach einer Stunde so überfordert fast, weil dann merkt man, dann schmeißt da jeder Riesentasche mit Spielsachen in den Sandkasten. Aber wehe, ein anderes Kind nimmt sich eine von den 5 Schaufeln, die man eh schon hat, dann gibt's richtig Stress. Und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wie ich dann mit den Mamas, mit den Papas umgehen soll. Mir bei den Kindern wüsste ich schon noch, aber es ist die Frage, darf man da überhaupt was sagen? Aber da merkt man, die Kinder sind schon nicht bereit, irgendwas abzugeben, obwohl der ganze Sandkasten voll ist. Das ist meins, das gehört mir, das teile ich nicht. Der andere könnte es gut brauchen, ich möchte es aber für mich. Jeder von uns hat da so Schwächen. Bei dem einen sind es die Schuhe, bei den anderen die neuesten Geräte, noch andere wollen einfach nur mehr Geld. Ich gönne mir etwas. Das wird oft, denke ich, falsch verstanden. Und wir werden dann zu getriebenen Menschen und vergessen die Not um uns herum. Das brüderliche Teilen, das Unterstützen, mir geht's manchmal auch so, ich sehe dann immer im Fernsehen diese schlimme Bilder, sehen wir jetzt auch mit der Flut. Und man denkt immer, ja, da sind die anderen, da ist der Steuerzahler, letztendlich sind wir das auch, ja, die Steuerzahler, die dann helfen sollen. Und ich glaube, wir sind schon inzwischen auch geschädigt von diesem Flüchtlingsthema, auch von dem Krieg in der Ukraine, wo unsere Regierung auch einfach mit beiden Händen das Geld einfach nur weggibt. Und wir sind einfach so in dieser Position, das, was wir haben, das müssen wir noch mehr zusammenhalten, weil unsere Regierenden verschleudern scheinbar alles. Aber auch das ist eine falsche Herzenseinstellung. Hör auf dein Herz, was es dir sagt. Da, wo du die Not siehst, schau nicht auf andere, so nach dem Motto, die anderen sind in der Verantwortung. Nein, wenn dein Herz dich anspricht, dann bist du gemeint, zu geben, zu teilen, zu helfen. Und es wird sicherlich dich nicht arm machen. So dachte mir, es ist immer das Beste, wenn dich einer um etwas bittet, gib ihm immer das Doppelte. Das heilt das Herz. Matthäus Evangelium Kapitel 5. Da spricht Jesus auch ganz interessante Worte, ein bisschen in anderem Kontext, aber trotzdem, ich möchte es mal hier lesen, weil es genau auch darum geht. In Kapitel 5, Vers 41. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Ne? Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise keinen Arm ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Da geht es genau darum. Wenn dich einer um eine Kleinigkeit bittet, dann sei großzügig. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10. Denn alles Böse wächst aus Habgier. Schon so mancher ist verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Denn alles Böse wächst aus Habgier und schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Was sind das für klare, aber auch harte Worte? Wir können das Heil verlieren, sagt hier Timotheus, sagt Gott, wenn wir habgierig sind. Und Jesus selbst benutzt ein Gleichnis von dem reichen Kornbauer, wo wir lesen, Gott sprach zu dem Kornbauer, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Die Habgier, die muss raus aus unserem Herzen. Der nächste Punkt, der allerletzte, das ist Neid und Eifersucht. Auch da muss uns klar werden, mit diesen Gedanken, mit solchen Gedanken klagen wir Gott indirekt an. Warum kann er das und ich nicht? Warum hatte andere das? Warum habe ich es nicht? Warum sehe ich nicht so aus wie sie? Und ich denke, hier ist Dankbarkeit ein Schlüsselwort. Das Herz vom Saul, die Geschichte kennt jeder, wurde verfinstert und voller Neid, als er die Menschen auf den Straßen sangen hörte, Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10 mal 1000. Der David hat doch für den Saul gekämpft. David hat doch die Feinde des Sauls besiegt. Und trotzdem ist Saul neidisch. Warum hat der andere mehr? Warum geht es ihm besser? Neid können wir wirklich nur mit Dankbarkeit bekämpfen. Ich glaube, es gibt auch eine einfache, praktische Abhilfe. Auch das hat mir schon manchmal gut geholfen. Ich gehe oder geh du zu dem, den du beneidest, um was es auch immer geht, und mache ihm ein Kompliment. Beglückwünsche den, der sich ein neues Auto gekauft hat, das Auto, was du schon immer haben wolltest. Saul hätte es auch tun können. Saul hätte zum David gehen können und sagen, Wahnsinn, du bist ein guter Kämpfer. Hat er nicht gemacht, sondern in seinem Herzen ist Neid aufgekommen. Und wir wissen, dass immer mehr solche Sachen in dem Herzen Sauls sich eingenistet haben und irgendwann hat ihn Gott verworfen. Wir laufen in Freiheit, wir kämpfen in Freiheit, einen guten Kampf des Glaubens. Dieser Kampf findet oft in uns drin. Mit Jesus Christus können wir siegreich werden. Aber wir sind auch gefordert. Wir haben es nicht in der Hand. Schuld vergeben, Schuld bekennen und vergeben, großzügig sein, Neid überwinden. Ja, das Christsein leben ist wirklich eine Herausforderung. Es ist nicht das Sitzen hier, es ist schön, es ist der Gottesdienst, aber das Leben als Christ in dem Alltag, das ist ganz was anderes. Das ist eine Herausforderung, die wir bestehen müssen. Diesen Kampf müssen wir uns stellen, diesen Kampf müssen wir kämpfen. Wir müssen festhalten und glauben. Christus, der Auferstandene, Lebendige, er wirkt in uns. Wir sind nicht allein in diesem Kampf. Wir können beten, Herr, hilf uns da, wo es Not ist, wo unser Herz nicht so funktioniert, nicht so fit ist, wie es sein sollte. Wo wir schuldig werden, bekennen wir unsere Schuld. Wo sich Zorn anstaut, vergeben wir. Wo wir gierig sind, geben wir großzügig, auch wenn es anfangs wehtut. Und wo wir neidisch sind, beginnen wir Komplimente zu machen und lernen Dankbarkeit. So können wir unser Herz trainieren und fit halten. So bewahren wir unser Herz, die Quelle unseres Lebens. Im gesunden Körper ein gesunder Geist. Achten wir auf unser Herz, damit der Geist Gottes, der in uns wohnt, nicht betrübt wird. Amen.